Herzlich willkommen beim Greifenklaue Podcast, der einzige Podcast, auf den auch Gorion stolz wäre.
Wanderer, heute nur mit mir. Ich habe dieses Wochenende Patrick Götz und Robert Hamberger getroffen vom Uhrwerk Verlag und ein kurzes Interview zu den Neuheiten sowie zum neuen Mutant Chronicles Kickstarter, der in Kürze online sein wird, also wahrscheinlich, wenn die Folge online geht, schon losgegangen ist. Geführt und möchte außerdem noch kurz vor dem Conventus Leonis berichten. Der Conventus Leonis ist auch schon ein sehr alter Con in Braunschweig. Ich selber war schon als kleiner Junge da, zumindest als Jugendlicher da und habe dort Kurse geleitet. Christoph wird sich erinnern, bei unserer gemeinsamen Anfahrt. Wir wollten, nachdem wir den Zug verpasst haben, mit dem Auto schnell hin. Kam es gleich zu einem von uns unverschuldeten Autounfall und dann bin ich vom Autounfallstelle doch noch zum Zug gedüst, so war das. Jedenfalls, diesmal kam ich deutlich besser an mit eigenem Auto etc. und war beim Games Workshop Support eingeteilt, wo ich seit kurzem ab und an im Laden aushelfe, seit eine Freundin den übernommen hat. Ja, und hatte viel Spaß dabei, Warhammer Quest, Silver Tower, also Hammerhall, sowie das Korne-Arena-Spiel Godchosen vorzustellen. Ja, das werden wir sicherlich in einer anderen Episode mal etwas ausführlicher eingehen, zum Beispiel wenn wir weitere Quest-Spiele, von denen ich ja viele großer Fan bin, vorstellen. Zumal wir gerade die Sims 2 mal wieder durchgespielt haben, Shadow of Brimstone neues rausgekommen ist. Und Imperial Assault haben wir auch eine neue Kampagne angefangen. Ja, das Angebot an Spielrunden war, soweit das zu beobachten war, wieder ziemlich gut. Insbesondere herausragend, hervorstechend waren die D&D Minis, die von der Adventure, D&D Adventure League angeboten wurden. Die sind ja zurzeit bundesweit einmalig in Braunschweig im Angebot und ist natürlich toll, dass das immer so gut promotet wird. Ja, diesmal war ich echt enttäuscht, weil ich hatte die ersten beiden D&D Minis mitgemacht und hätte gerne hier bei den abschließenden drei, Teil 3 bis Teil 6 von Volos Minis wäre ich dabei gewesen. Auf der anderen Seite, es kam auch zu mehreren Toten, insofern vielleicht ganz gut, dass ich anderes zu tun hatte. Das Essen auf dem Con war auf jeden Fall reichlich zu fairem Preis. Es gab, meine ich, Hühnerfrikassee, Milchreis und irgendetwas Nudeliges, habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, habe ich auch nicht probiert. Für immer unter 5 Euro. Da der ein oder andere den Feiertag danach verdattelt hatte und wohl noch einiges übrig blieb, konnte man das wohl auch hinterher noch kaufen. Klammer auf, ich habe es gemacht. Und das war insgesamt wohl von der VW-Kantine eingekauft. Das liegt natürlich nicht ganz fern von Braunschweig, das so zu machen. Und ja, aber insofern faire Preise, Essen war okay, was will man mehr. Hat wahrscheinlich ganz viel Arbeit gemacht wie sonst. Jo, Highlight des Cons war auf jeden Fall auch noch der Abschluss mit Auktion. Ich selbst hatte auch einige Sachen mitgebracht, nachdem ich angesprochen wurde auf dem Brot und Spiele vorher. Und bin tatsächlich sehr froh, alles davon losgeworden zu sein oder fast alles davon losgeworden zu sein. Teilweise sogar zu guten Preisen. Ja, und selber konnte ich Serenity ersteigern und den, dem es gehört hatte, auch reichlich Geld bescheren. Ich glaube, er wurde anfänglich 10,35 € sind's geworden, aber das Ding habe ich schon so lange gesucht. Da musste ich mich durchsetzen. Ja, und damit Fire Slayers und einem der Warnheim Hack für Firefly ist auch schon auf Deutsch verfügbar. Insofern bin ich auf das Thema sehr heiß. Werde zum kommenden Gratis-Kommentars mich auch mit den Firefly-Comics eindecken. Ja, ich denke, damit können wir zu den Ehrengästen, möchte ich fast sagen, des Konvents Leones kommen. Nämlich dem Uhrwerk Verlag, der seit der sehr regelmäßig, seit bestimmt 10 Jahren, mögen es jetzt schon sein, immer wieder regelmäßig da ist. Sein Angebot dort präsentiert, auch wenn es halt ein relativ kleiner Con ist für sie. Wie Patrick sagte, der aktuell der kleinste, den sie besuchen. Ja, andererseits sind natürlich die Uhrwerk-Supporter dort sehr stark, weil der, ich weiß gar nicht, ob es der aktuelle Supportchef ist, auf jeden Fall der ehemalige Supportchef, halt aus Braunschweig kommt und traditionell dann auch viele Leute vor Ort sind. Ja, dann hören wir doch am besten mal rein, was es Neues beim Uhrwerk Verlag gibt und was sie uns über Mutant Year Zero erzählen können. Bitteschön. Ja, ich melde mich hier vom Konvent Leones aus Braunschweig und habe Patrick Götz vom Uhrwerk Verlag und Robert, den Redakteur für Mutant Year Zero hier. Und wir wollen mal hören, was es so an Neuheiten gibt. Ja, fangen wir gleich bei Mutant Year Zero an. Patrick, was ist denn da geplant?
Da ist vor allen Dingen erstmal ein Crowdfunding geplant, was wir jetzt heute Sonntag, ne, übermorgen anfangen werden, am Dienstag.
Ja.
Geht das los auf Kickstarter. Und geplant ist da tatsächlich mehr oder weniger das Komplettpaket, was es zu Mutant Year Zero auf Englisch gibt. Das ist Regelwerk, 3 Zone-Kompendiums, Spielleiterschirm, 2 kleine Zone-Kompendien, die es im Englischen nur als PDF gibt, in auch in gedruckter Form, ja, Karten und Counterset, also alles, was da so gibt. Also es gibt natürlich noch mehr, ja. Es gibt ja noch GenLab Alpha und so weiter, aber erstmal für das Grundspiel mit der Serie die Sachen.
Wie ist so die Preisgestaltung ungefähr? Was wird so der Kickstart für das, wenn man jetzt das Grundregelwerk haben will?
Oh, weiß ich gerade nicht aus. Ich glaube, ohne Gewehr 40 Euro für das Grundregelwerk mit PDF oder 50, nee, 50 mit PDF, also glaube ich.
Also ungefähr in dem Bereich.
In dem Bereich ist das,
wird ja vermutlich auch was Limitiertes geben?
Es gibt eine limitierte Version, es gibt nur PDF, es gibt Grundregelwerk mit PDF, es gibt eine limitierte Version, es gibt das Komplettbundle mit allen Sachen. Wir werden die Zusatzbücher auch als limitierten Sammelband haben, also die 3,5 Song-Kompendiums zusammengefasst. Ja, und dann mal gucken, was da noch über eventuelle Stretch Goals und so weiter natürlich dazu kommt.
Ja. Jawohl. Ja, magst du das ein oder andere Stretch Goal verraten?
Oder? Ja, das ist erstmal dadurch, dass wir halt komplett alles, was es für Mutant Year Zero gibt, direkt komplett finanzieren, sind die Stretch Goals eher, sagen wir mal, konservative Sachen wie besseres Papier, Lesebändchen, Lesezeichen, Poster der Cover und so Sachen erstmal.
Ja.
Ich will jetzt nicht die späteren Stretch Goals spoilern, da wird es dann, ja, müssen wir mal gucken, wo wir hinkommen erstmal und dann, ja,
sehen. Genau, das wird man ja sehen. Vielleicht noch eine letzte Frage an dich direkt. Ihr habt ja eine etwas andere Kickstarter-Politik oder es scheint so zu sein, dass ihr immer nur einen gleichzeitig macht? Oder?
Ja, einen gleichzeitig machen sowieso, ja, natürlich, ja. Klar. Ja, wir gucken halt schon, dass wir einen Kickstarter, den wir gemacht haben, ausliefern oder dass der sehr weit ist, bevor wir was Nächstes anfangen. Deswegen war es jetzt auch sehr lange ruhig, was Crowdfunding bei uns angeht. Wir hatten halt Numenera gemacht. Wir haben Numenera dann mit etwas mehr Verzögerung möglicherweise ausgeliefert. Und ja, dann haben wir dann jetzt im Hintergrund Mutant Year Zero geplant und fangen jetzt das an. Das ist geplant für Ende Oktober, November ungefähr, dass das rauskommt. Wir sind auch, das Regelwerk ist auch schon übersetzt und ist jetzt im Lektorat und das erste Song-Companion ist übersetzt. Das heißt, das ist, ich hoffe, realistisch, so Oktober in den Dreh. Und also wir würden jetzt frühestens dann wieder ein Kickstarter oder Crowdfunding irgendwo anders anfangen, wenn die Sachen dann doch beim Drucker sind oder wir wissen, dass die jetzt demnächst dann auch wirklich kommen, also wenn es fertig ist einfach.
Gerüchteweise wird ja Fate Engel halt erwartet.
Ja, Fate Engel ist die Sache, da wird noch gearbeitet und solange wir nicht einen gewissen Prozentsatz an Fertigkeit dieses Projekts erreicht haben, wird das halt nicht angefangen. Das Crowdfunding dafür. Das ist halt die Sache, das Projekt sind, glaube ich, 4 sehr dicke Bücher, die es werden sollen. Mhm. Und wenn wir das jetzt crowdfunden würden, dann würde uns das sicherlich 1,5 Jahre blockieren, irgendwas anderes zu machen, bevor die Sachen durch sind. Ne? Ja. Insofern machen wir da erst Vorarbeit eine gewisse Menge und dann fangen wir das an. Also es wird noch einen Moment dauern.
Jawohl. Ja, Robert.
Aber es ist in Arbeit.
Also sehr gut.
Ist nicht irgendwie am
Rollen. Das wird so. Die Fate-Fans freuen und ja. Die Engel-Fans. Robert, genau, kommen wir zu dir. Du bist verantwortlich für Mutant Year Zero.
Genau.
Ja, magst du mal was zum Hintergrund sagen? Man ist ja ein Apokalypse oder ein Postapokalypse-Rollenspiel. Was zeichnet es denn aus gegenüber anderen?
Genau, es ist ein Spiel aus Schweden.
Ja.
Das ist auch in den 80ern schon mal rausgekommen. Was wir jetzt rausbringen, ist die Neuauflage von den gleichen Machern quasi, ja. Die sie auf Schwedisch rausgebracht haben. Das ist auch schon auf Englisch übersetzt und auch rausgekommen, meine ich.
Ja, ja, das ist
bei
New Defias.
Und wir machen jetzt einfach die deutsche Version, wozu wir halt die englische Version als Vorlage dann nehmen.
Ja.
Ist ein postapokalyptisches Setting. Relativ klassisch mit Mutanten, sag ich mal, in einer völlig verwüsteten Welt, die man erst auf den zweiten Blick so als unsere wiedererkennt, mit relativ abgefahrenen Mutantenkräften, sage ich mal. Und in diesem Grundspiel spielt man dann halt auch die Mutanten der Apokalypse. Das heißt, jeder ist mutiert, hat besondere Fähigkeiten. Ja. Der Kampf ums Überleben steht natürlich an vorderster Stelle, sage ich mal. Also das Spielkernthema ist der Kampf ums Überleben. Es geht um Ressourcen, um darum halt Nahrung zu finden, einen sicheren Ort, an dem man leben kann, zu finden. Und das Spiel hat auch einen gewissen Aufbau, Simulationsaspekt, sage ich mal, weil die Spielercharaktere in der sogenannten Arche leben. Das ist ein sicherer Ort, den die sich aufgebaut haben. Und diesen auch verbessern können, indem sie alte Technologie wiederfinden, diese verstehen und dann auch anwenden, lernen halt wieder Landwirtschaft zu treiben, Handel zu treiben, Beziehungen zu anderen Siedlungen aufzubauen. Das ist also wirklich so ein schönes, sage ich mal, Start-out für ein postapokalyptisches Setting. Deswegen heißt das Spiel ja auch Year Zero, also Jahr Null. Es ist quasi der Anfang einer neuen Zeitrechnung, wo die Gesellschaft dann aus dem Nichts praktisch neu entstehen muss.
Es gibt auch Folgeprodukte, die noch wie Hieron heißen oder so?
Nee, das war ein Film tatsächlich. Also, okay.
Hieron zum Glück nichts mit
dem. Nein, das hat damit nichts zu tun. Aber die Folgeprodukte, ich glaube, das nächste Setting oder die nächste Erweiterung, große Erweiterung, wäre dann GeneLab Alpha, wo man halt Tiermutanten, die aus einem Genlabor ausgebrochen sind, spielen. Das überschneidet sich auch, weil es gibt schon für Mutant Year Zero der dritte Zone Companion, da geht es hauptsächlich um diese Tiermutanten. Da dringt man quasi als Menschenmutant, sage ich mal, in die Zonen dieser Tiermutanten vor und bekommt dann die ersten Berührungspunkte mit denen. Das ist auch relativ interessant. Und auf diesem dritten Zone Companion steht halt auch, es ist ein Quellenbuch für Mutant Year Zero und Gene Level Alpha. Das heißt, es kann für beide verwendet werden.
Kann sozusagen auch als eigenes Grundregelwerk verwendet werden.
Das GeneLab Alpha ist, glaube ich, ein eigenes System, so gesehen. Aber halt ist es sehr ähnlich.
Das zweite von 4, die insgesamt, glaube ich, geplant sind.
Ja, okay. Soweit war ich noch nicht in der Reihe.
Jawohl. Der Sandbox-Ansatz und das Aufbauen klingt so ein bisschen in Richtung Fracked Empire, falls ihr das was sagt.
Habe ich mich noch nicht intensiv mit befasst, aber es sagt mir natürlich was, ja.
Genau, da war so ein bisschen das Problem, dass das Regelwerk sehr komplex ist. Wie sieht es denn beim Regelwerk mit Mutant Year Zero aus? Kommt ja vermutlich direkt aus Schweden.
Die Spielmechaniken an sich jetzt, oder?
Ja, genau.
Die Spielmechaniken an sich sind tatsächlich sehr, sehr gut verständlich und relativ regelleicht, also so wie ich das empfunden habe. Es ist ein W6-Pool-System und die Regelmechaniken sind auf alle Bereiche angewendet eigentlich sehr ähnlich. Das heißt, man braucht eigentlich nur die Grundregeln einmal verstanden zu haben und man kann im Prinzip alles machen. Das lässt sich alles übertragen. Die Fertigkeitenanzahl ist jetzt auch ohne zu viel zu verraten sehr überschaubar. Das sind wirklich nur 10 Fertigkeiten, die man so braucht. Es ist ein Klassensystem, das heißt, man ist nicht nur ein Mutant, sondern nimmt auch eine Klasse von Anfang an, die einem eine Spezialfähigkeit verleiht. Die ist auch für diese Klasse, sage ich mal, unique. Das heißt, es gibt die nur in dieser Klasse. Ja, was kann man noch zu den Regeln sagen? Also ich sag mal, den Eindruck, den ich jetzt schon beim Überarbeiten hatte, war, dass es wirklich sehr, sehr schnelles und sehr verständliches System ohne super komplex taktische Regeln, sage ich mal, die man da erstmal verinnerlichen müsste. Ja. Also es ist auch, was man dazu sagen muss, dass es noch einen, diese ganzen Werkzeuge und Mechaniken, die einem das Spiel an die Hand gibt, die ermöglichen es auch aus dem Nichts praktisch instant ein Abenteuer zu spielen, ohne dass man groß was vorbereitet. Weil das hat quasi ein, also es ist jetzt kein Generierungssystem für Missionen, aber es bietet, sag ich mal, Regelansätze, die einem auch erlauben, aus dem Spiel heraus direkt neue Plotlooks und so weiter zu finden. Und wenn es so was Einfaches ist wie, in der Arche gibt es halt kein Essen mehr.
Ja.
Schon hat man die erste Mission.
Klingt auch so, als könnte man es ja sandboxig spielen.
Es ist eigentlich rein sandboxig tatsächlich. Die Zonenkarte ist auch so aufgebaut. Also man im Grundbuch sind zwei Zonenkarten drin von zwei Städten, die man dann, sobald man sie sich genauer ansieht, auch wiedererkennen wird. Soll ich schon sagen, was? Oder?
Wie du möchtest.
Wie ich möchte? Ja, okay. Also die eine Zone ist der Dead Apple. Die Karte davon ist auch weiträumig überschwemmt, aber wenn man genauer hinsieht dann,
ja.
Und wenn man die Landmarken sich so anguckt, dann erkennt man es wieder. Und das andere ist der Big Smoke. Das eine ist eher in Europa angesiedelt, das andere auf dem nordamerikanischen Kontinent. Diese Zonenkarten sind so angelegt, dass man, oder das ganze Spiel ist so angelegt, dass man die Sektoren, die man erkundet, frei verteilen kann. Das heißt, der Spielleiter kann wirklich sagen, wo die hinkommen.
Mhm.
Es ist also nicht vorgegeben, wie zum Beispiel beim langzeitig etablierten System wie DSA, dass man das alles fest vorgeschrieben ist, sondern dass man diese Bereiche, indem man sie erkundet, gleichzeitig bevölkert und aufbaut. Also ja, der Spielleiter tut das praktisch.
Sprich, man hat auch erst in dem Augenblick die Arbeit
vor. Genau. Also die Mutanten wissen ja nicht, was um sie herum ist. Das heißt, der Spielleiter hat wirklich volle Freiheit, das so aufzubauen, um da das Maximum rauszuholen.
Ja, klingt auf jeden Fall spannend. Vielleicht noch eine Frage zum Artwork. Kommt das direkt aus Schweden oder ist das dann von Modifius die...
Das ist aus Schweden.
Das ist
ja. Das ist in der original schwedischen Version. Was ich zum Artwork sagen muss, ich hatte einen sehr positiven Eindruck vom Artwork, weil es konsequent durch das ganze Buch konsistent ist. Das heißt, der Stil ändert sich nicht. Es ist ein und der gleiche Künstler oder zumindest mehrere Künstler, die sehr...
sehr hochwertig
gut zusammenarbeiten.
Ja. Auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck.
Das ist halt ein Comic-Stil, also wirklich mit harten Inks und farbigen Schattierungen. Das ist also nicht dieser typische Gemäldestil aus Fantasy-Rollenspielen, sondern wirklich so ein harter, gritty Comic-Stil. Und der zieht sich wirklich von den Charakter-Artworks über die Szenen, über Ausrüstungs-Artworks und so. Das ist
genau, das haben die meisten vermutlich auch schon mal einen Blick drauf geworfen, aber ich werde hier noch ein paar Links setzen. Ich glaube, es gibt auch ein ausführliches Intro-Buch kostenlos zum
Es gibt einen
Schnellstarter. Den habe ich vergessen. Auf der Schnellstarter wird auf Deutsch auch in diesem Bundle, dass man.
Das verschwitzt jetzt.
Genau. Der ist in dem Bundle mit bei. Kann man sich natürlich fragen, warum brauche ich noch einen Schnellstarter, wenn ich so das Regelwerk gerade fand. Aber da ist halt auch ein Abenteuer drin, was
man sonst. Ja, zum Schnellstarter sollte man noch sagen, das ist nicht einfach nur ein Schnellstarter, das ist ein ausgewachsener Zone Companion, der noch länger ist als die anderen Zone Companions.
Das ist halt doppelt so dick wie
ein normales Zone Companion. Hat über 60 Seiten tatsächlich. Ja, das ist nicht einfach nur ein Schnellstarter.
Den wird es bei euch auch dann einzeln zu kaufen geben später? Oder wird das
ich hätte ihn eventuell gerne tatsächlich sogar nach dem Crowdfunding-Event umsonst rausgegeben, aber das will der Lizenzgeber tatsächlich nicht.
Ach so,
weil der im Englischen auch, dadurch, dass er 64 Seiten hat, glaube ich, 10 Pfund oder sowas kostet. Müssen wir mal gucken, was wir da einen Kompromiss finden, dass wir da ein bisschen Geld für nehmen oder sowas.
Ja.
Ich bin jetzt kein Fan davon, Schnellstarter oder Einsteigsdinger zu verkaufen.
Ja, die Bezeichnung Schnellstarter ist halt...
Es ist halt umfangreicher als ein normaler
Schnellstarter. Es ist auf jeden Fall ein Schnellstarter drin, aber es ist auch noch ein kompletter Sohn-Companion und etwas mehr.
Es ist ein Schnellstarter und noch echt viel Zeug zusätzlich.
Ja. Dann kommt auch ein bisschen darauf an, wer das macht. Wenn das jetzt die Redaktion Fantastik macht und für ihren Schnellstarter da irgendwie 8 Euro verlangt oder so, finde ich das völlig okay.
Ja, natürlich.
Aber genau. Ja, nochmal ein ähnliches Thema Thema vom Rollenspiel Mutant Chronicles.
Ja.
Das wurde kürzlich geleakt auf Google+.
Ja, jetzt haben wir auch nicht ausgeheim gehalten. Also das ist tatsächlich auch ein Projekt, es ist ja auch eigentlich auch von Modifius.
Ja.
Dass wir auch vorhaben, auf Deutsch zu machen. Da kann ich aber vom Termin hier noch gar nichts sagen. Es gibt ein Team, das übersetzt das. Und wenn das soweit fertig ist, dann ist es fertig, sage ich mal. Aber üben wir jetzt keinen Druck auf das Team, auf das das morgen fertig sein muss.
Ja.
Das soll halt gut werden. Und wird dann irgendwann in unseren Schedule, was Produkte angeht, eingereiht, aber das ist noch nicht so weit. Das wird noch einen Moment dauern.
Jawohl, ich meine, das ist auch das älteste der 2D20-Systeme. Wenn ich mich ganz irre.
Oh, das kann sein, ja. Ja, klar, der Achtung Cthulhu ja kein 2D20-System genau. Ist, glaube ich, das Mutant Chronicles war das nächste, was Modiphius danach gemacht hat, ja.
Folgt da eventuell noch mehr? Also ist zum Beispiel Star Trek denkbar? Oder Conan oder John Carter?
Dazu kann ich keine Aussagen treffen.
Kein Grund.
Ja, also wir reden, Modiphius ist ein guter Partner von uns. Wir machen ja auch die Essener Spielemesse, sind wir, haben wir einen gemeinsamen Stand oder dieses Jahr gemeinsame Stände, ja. Weil wir in zwei Hallen sein
das
werden.
Das war diesmal richtig groß auch.
Ja,
letztes Jahr war ich.
Genau, ja, das wird jetzt noch was größer. Natürlich reden wir über Dinge, ja, aber da ist noch nichts in trockenen Tüchern, kann ich noch nichts groß sagen.
Jawohl, ja, Modiphius ist ja selber auch noch nicht fertig, davon abgesehen. Ja, Achtung Cthulhu habe ich natürlich auch stehen, als durchaus jemand, der davon sehr angetan ist. Und ihr habt ja gerade begonnen, die Kampagne.
Die Three Kings, drei Könige.
Genau, drei Könige kommt wahrscheinlich zur RPC jetzt.
Wenn da nicht noch schlimme Katastrophen zwischendurch passieren, also in 4 Wochen ist das da ungefähr. Das zweite Abenteuer ist auch relativ weit und ansonsten, ja gut, das dritte ist ja auch eigentlich noch nicht raus, wird jetzt aber wohl von Sarah Newton fertig geschrieben, dann machen wir das natürlich auch. Ansonsten ist noch geplant jetzt die Atlantis-Kampagne, also dieses dickere Kampagnenbuch und das Monster-Handbuch, das es ja auch gibt, noch. Und ansonsten, danach gucken wir weiter. Also ich gehe auch davon aus, dass wir diese Theater-Books machen, also das Nordafrika-Buch und so.
Nach Berge des Wahnsinns muss ich natürlich auch fragen.
Stimmt, der Assault on the Mountains of Madness hätte ich persönlich sogar auch großes Interesse daran, dass wir das machen. Ja. Aber wie gesagt, die nächsten beiden großen Sachen sind Atlantis und das Monster-Buch, denke ich.
Jawohl, genau, als ich hatte so einen Kurzeindruck zu Achtung Cthulhu geschrieben und relativ viel Feedback auch, also Positives wie Negatives bekommen. Wie war das bei euch?
Also ich hatte mehr positives Feedback in Erinnerung, aber das kann natürlich auch sein, dass ich andere Sachen
verdränge. Ich weiß nicht.
Nein, es ist gut angelaufen tatsächlich. Ja. Ja, es hat sich ganz gut verkauft am Anfang. Ja, ist ja noch relativ neu, also das muss man mal sehen. Aber ich bin zufrieden, ja, muss man sagen.
Jawohl, genau. Dann habe ich noch Numenera auf der Liste. Mhm. Da hat sich ja der neue Band etwas verzögert.
Ja, wegen Krankheit tatsächlich bei der Redaktion.
Ja.
Ist aber sehr weit. Also Character Options ist ja der nächste Band. Regelwerk ist im Druck, also das Softcover-Nachdruck sollte auch zur RPC da sein. Dann gehen wir an das Technologie-Kompendium als nächstes. Und dann würde ich gerne das Torment Sourcebook haben. Das ist aber, glaube ich, noch nicht so weit in Arbeit. Ne? Aber das wäre dann das Nächste, was wir danach da angehen.
Wenn ich es richtig gesehen habe, holt ihr euch das ja sozusagen auch ins eigene Haus, hatte ich, glaube ich, gelesen, dass die Redaktion quasi wechselt, oder?
Tatsächlich ist auch Robert der Line-Editor für Numenera, ja.
Jawohl, genau. Wird es dadurch vermutlich schneller gehen? Oder?
Also da ich nicht weiß, wie schnell es vorher ging, kann ich dazu keine Aussage geben.
Schneller geht es auch immer. Jetzt klingt blöd auch. Ja.
Es ist einfach, dass da ist keine böse Absicht oder irgendwas passiert hinter. Das ist einfach so, dass das Mairi von den Augenspaltern, die das betreut hat, einfach, dass die insgesamt unglaublich viel, zu viel meiner Meinung nach zu tun haben. Das müssen wir aber selber wissen. Und das ist halt passend, dass wir das dann bei uns im Haus dann weiter betreuen. Das ist alles.
Das ist ja vermutlich auch eher ein gutes Zeichen, dass das System viel Erfolg hat. Und
ja, ich bin sehr überrascht worden von den Verkäufen der Box tatsächlich. Ja. Es gibt ja einen Grund, warum die sofort ausverkauft war. Das war mehr, als wir das so eingeschätzt haben. Ja.
Du wirst ja bestimmt nicht über Auflagezahlen reden, aber vielleicht mal grob andeuten, wie viele Boxen ihr mehr als der Kickstarter gemacht habt. Wie viel Prozent oder wie man das rum ausdrücken kann.
Wir haben etwas mehr als das Doppelte von dem gemacht, was wir für den Kickstarter gebraucht haben insgesamt.
Ja.
Kann man so sagen.
Das ist dann doch sehr...
Ja, und das war nach 2 Monaten oder so weg. Also sofort.
Ja, wobei man sagen muss, die Box war natürlich auch der Wahnsinn mit den ganzen Kartensets und
Ja.
War ja unheimlich umfangreich.
Ja, das ist natürlich gut für den Kickstarter. Hat auch, wir haben das ja auch durchkalkuliert, für den Kickstarter selber war das auch so okay. Ja, weil es natürlich, die Spanne ist natürlich im Verlag größer, wenn man direkt an 800 Endkunden so ein Produkt verkauft. Das heißt, da kann man das auch so produzieren, dass da echt viel drin ist. Das Problem, wo wir da aber natürlich nicht drüber nachgedacht, also was heißt natürlich nicht, wir haben nicht so sehr darüber nachgedacht, ist halt, wenn die Box dann weg ist und das nicht in der Nachauflage nicht mehr über Kickstarter geht oder dann nur noch über einen Shop, sondern über einen Großhandel, ist es halt so absolut nicht mehr nachproduzierbar. Ja. Ja, also hätten wir das vorher gewusst, wie schnell das geht, hätte ich einfach mehr Boxen gemacht, aber das kann ich mir halt nicht rückwirkend nochmal überlegen und jetzt die Nachdrucken ging halt nicht, deswegen ist es halt jetzt einfach nur ein Softcover. Ohne die ganzen Zusätze.
Vermute mal, dass ihr das trotzdem bei Kickstarter so beibehalten werdet, dass die, die da mitmachen, quasi immer kleinen Vorteil, kleines Goodie
haben. Klar, also man sollte, wenn man beim Crowdfunding teilnimmt, halt einen Vorteil gegenüber Leuten haben, die das dann später im Laden kaufen oder bei uns im Shop oder wo auch immer. Ja.
Jawohl. Ja, ich habe noch die große Marke Splittermond hier stehen.
Ja.
Die läuft ja anscheinend sehr gut.
Ja.
Also hat ja auch quasi einen eigenen Stand auf der
Genau, die haben da, das haben wir getrennt.
Wirklich viele, viele Produkte, die da innerhalb kurzer Zeit, wie alt mag es jetzt sein? 2 Jahre?
Anfang 2014 ist das Regelwerk, glaube ich. Oder nee, der Weltenband ist ja als erstes rausgekommen.
Ja,
ja. Zu 2014, ja.
Ja, genau. Was gibt es da Neues zu berichten? Vermutlich viel zu viel.
Ja, also das sind ja jetzt zu Heinzkorn einige Neuheiten von Splittermond gleichzeitig rausgekommen im März. Dann hatten wir jetzt ein bisschen Pause. Wobei es ja auch erst Mai, also noch nicht mal Mai, insofern hatten wir jetzt einen Monat Pause. Es ist als nächstes geplant der Sujang-Regionalband, also Asien sozusagen. Mhm. Der ist im Layout, im Endcheck. Soll Ende nächster Woche zu Drucker gehen und mit viel Glück ist er zur RPC da, aber wahrscheinlich erst ein bisschen später. Dann kommt der Farukan-Regionalband, noch ein Abenteuer-Anthologie, die wir aus dem letzten Wettbewerb generieren. Thomas Römer fängt jetzt an, am Spielerkompendium zu arbeiten, wenn Sujang durch ist. Am Miki-Band wird angefangen zu arbeiten, weitere Regionalbände, weitere Abenteuer, also das volle Programm. Ne?
Genau. Bei Splittermond müssen wir noch auf eure Romansparte zu sprechen,
oder
auf die von Feder und Schwert. Mhm. Genau, ist ein erster Splittermond-Roman erschienen von Anton West.
Genau.
Was ist denn da alles geplant?
Ganz konkret sind 3 weitere Romane geplant, also die sind jetzt in Arbeit. Mhm. Und geplant ist es, dass die Reihe halt einfach kontinuierlich weitergeht, wenn das sich so rechnet. Das aber sieht ganz gut aus.
Das wird die Splittermond-Fans bestimmt erfreuen. Genau, für Pathfinder habt ihr auch Romane.
Haben wir jetzt auch im März den ersten Roman rausgebracht, Prinz der Wölfe. Da ist auch mehr geplant. Der zweite Teil, also der zweite Roman, Die Winterhexe von Elaine Cunningham, haben wir gerade aus der Übersetzung bekommen, ist jetzt im Lektorat, kommt bald. Der dritte geht jetzt in die Übersetzung. Also auch das soll eine kontinuierliche Reihe von Romanen sein.
So, bin ich sehr gespannt. Gerade Elaine Cunningham bin ich großer Fan von.
Okay.
Ich hoffe auch, ich nehme an, sie ist bei Pathfinder genauso gut wie bei dem D&D-Roman. Mhm. Plant ihr denn noch mehrere Verbindungen mit Rollenspielreihen? Also kommt was zu Tarun zum Beispiel? Oder?
DSA-Romane, also Myrano und Tarun, das was wir bearbeiten, sind im Moment nicht geplant. Werde ich irgendwann mal locker mit Ulysses drüber reden, ob das möglich ist oder nicht. Aber ist jetzt konkret keiner geplant. Was Space 1880 angeht, reden wir gerade mit dem englischen Verlag, der von Frank Chadwick die Romane, die er schreibt, rausbringt. Und da ist auch ein Space 1880 Roman dabei. Das könnte also sein, dass wir den eventuell machen, aber das ist auch noch nicht in trockenen Tüchern.
Jawohl. Könnte also mehr kommen.
Ja, könnte passieren, ja. Aber ansonsten natürlich auch das normale Programm von Feder und Schwert weiter, also Fantasy-Romane. Sollte der Herr Rutscher irgendwann mal gewillt sein, den nächsten Dresden-Files auch eigentlich rauszubringen, würden wir den auch gerne auf Deutsch machen, wer hätte das gedacht.
Ja.
Aber ja, der macht halt gerade den George R. R. Martin und gibt das Buch einfach nicht ab. Ja.
Ja, genau. Fiona Schwert hat ja immer eine sehr erlesene Sparte von Fantastikromanen. Ja, konnte mich auch mal begeistern, muss ich gestehen.
Gut.
Hier, zum Ubiquiti-System habt ihr ja auch noch zwei Systeme, Space 1889 schon erwähnt und Hex. Wie läuft da noch was Neues?
Über Hex im Moment nicht, weil das Einzige, was es da noch geben würde, ist halt der Maßband.
Ja.
Und irgendwie haben wir für das Ubiquiti-System das Thema schon bei Space 1889 und das wollen wir halt einfach nicht beides parallel machen. Bei Space kommen weitere Sachen, da ist der Lunar-Band kurz vor der Vollendung, der kommt auch sehr bald. Dann haben wir die inneren Planeten soweit durch, wenn ich das sehe.
Und den Mond.
Und wir haben ja letztes Jahr das neue Interversum ausgebracht. War das letztes Jahr? Ja, doch, ja, war zum Messe, glaube ich. Der ist sehr, sehr gut angekommen, der wird ein zweiter Teil kommen.
Ja, stimmt, den habe ich mir auch noch vorgenommen, mir mal anzugucken. Mhm. Der lässt sich ja auch relativ, naja, universell, sage ich mal.
Also. Eben, da ist ja auch so, die Artikel, die kurzen Artikel zu verschiedenen Aspekten der Welt sind halt vorne drin und der Regelteil ist weiter hinten und das kann man natürlich für jede andere Art von Steampunk sehr einfach verwenden.
Dann habt ihr natürlich noch einen riesigen Fate-Block sozusagen.
Mhm.
Kommen jedenfalls beständig neue Welten heraus.
Ja,
und ich glaube Eagle
Eyes ist das neueste, ja.
Genau. Mit Rom und davor The Nest oder Bergungskreuzer Möwe fällt mir noch ein.
Und Masters of Omdar.
Jawohl. Ja,
das war der erste, den wir was gemacht haben
in dem Bereich. Genau. Demnach scheint Fate Core ja gut zu laufen.
Mhm. Ja, das Regelwerk war zwischendurch ausverkauft, ist jetzt auch jetzt gerade wieder da. Also das ist ja immer ein ganz gutes Zeichen.
Ja.
Wir haben ja auch nicht nur 50 gedruckt, sondern ein paar mehr. Insofern, wenn die dann weg sind, ist das schon, scheint wohl zu laufen, ja. Also als nächstes kommt der Fate Codex. Das ist auch ein Regelerweiterungsband mit verschiedenen Optionsregeln einfach. Dann haben wir in der Pipeline Secret of the Cats auf Deutsch. Geheimnis der Katzen. Also spielt man Katzen.
Ja, ja doch. Ich habe eben Fadecast von gehört.
Okay. Und Tiangsha werden wir machen. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche.
Aber das sagt mir jetzt ehrlich gesagt auch nichts.
Asien Wushu. Also,
okay.
Ja, Malmsturm geht weiter natürlich, da kommen ja einige Bände. Ja, das schon vorhin erwähnte Fate Engel ist natürlich auch noch in Arbeit. Und dann gucken wir mal weiter, also da ist noch einiges, was da kommen kann.
Genau, Fate. Ja, die Fate-Redaktion bricht sich auch immer fleißig über den Fate-Cast und so weiter.
Mhm.
Das klingt in der Tat so, als wäre noch vieles nochmal. Ja, ganz wichtig, das Wichtigste quasi zum Schluss aufgehoben, nämlich Dungeon Slayers.
Das Wichtigste, ah ja. Ja, nein, Dungeon Slayers ist ja auch ist nicht unwichtig, das stimmt. Ist,
bekennender Fan.
Ja. Kann ich bloß gerade nicht viel zu sagen. Ich hoffe, dass ich morgen mit Christian Kennig skype,
ja,
um da so aktuelle Stände abzurufen. Danach würde ich was sagen können, aber dann sind wir halt hier vom Mikrofon weg, fürchte ich.
Ja,
also im Moment ist da groben Spielleiterschirm in der Pipeline von uns aus. Vor allen Dingen, weil wir den halt selber machen können.
Ja.
Ohne Christian damit zu belästigen, in Anführungszeichen. Er ist halt wirklich involviert sehr in
Star Slayers
und Privatsachen tatsächlich, ja, die ihn, glaube ich, ein bisschen sehr viel Zeit kosten. Aber da weiß ich halt wirklich erst hoffentlich morgen mehr, kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Also wir haben es nicht eingestellt.
Das ist auch schon mal
vielen Dank.
Wichtige Nachricht. Vielleicht trotzdem noch, ich erinnere mich an die Dungeon Cubes, die wurden mal vor.
Oh ja, Dungeon Cubes, ja, haben wir ein Muster davon. Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich was, danke, dass du mich daran erinnert hast. Mhm. Ja, das ist was eingeschlafen, da müssen noch ein paar Sachen geklärt und gemacht werden und dann könnten wir sowas vielleicht mal rausbringen. Ja. Also für Leute, die das nicht wissen, was es ist, das ist ein Würfel aus Pappe, den man ausklappen kann und im Prinzip auf der Innenseite ist der Plan des Dungeons und da ist dann halt ein sehr mini kleines Abenteuerheft drin und ein Würfel, ein W20 und damit kann man dann das Abenteuer spielen.
Klang auf jeden Fall noch einen coolen Konzept.
Ja, sollten wir auch tatsächlich weitermachen. Das ist ein bisschen aus meinem Blickfeld verschwunden tatsächlich. Danke für die Erinnerung.
Ja, sehr gerne. ich glaube, als letztes System habe ich nur noch die beiden DSA-Ableger Myrinor und Tau stehen.
Mhm. Myrinor kommt der Südland bald. Also das Pendant zum Unter dem Sternpfeiler, plus für die südliche Hälfte. Jawohl.
Also, ja. Achso, ja.
Und dann arbeiten wir gerade sehr stark am DSA 5 Basisregelwerk für Myranor. Das kommt auch noch dieses Jahr, denke ich, wenn nichts groß schief läuft. Wir hatten halt etwas über ein Jahr eine Pause bei Myranor und bei Tharun, weil halt die Umstellung von DSA von 4 auf 5 uns natürlich auch gezwungen hat, eine Pause einzulegen, weil wir erstmal auch warten müssen, wie die Regelwerke für Aventurien DSA werden. Und daran müssen wir uns ja halt auch halten, was unsere Entwicklung angeht. Aber das geht jetzt weiter. Es kommt sehr, sehr bald Schwerter und Giganten. Das ist ein Tharun-Abenteuerband. Der ist noch so ein Zwischending, der wird regelfrei erscheinen. Da werden wir dann wahrscheinlich im Internet als PDFs halt sowohl für DSA 4 als auch für DSA 5 dann später Stats nachreichen. Aber es sind halt auch Tipps und Sachen drin, wie man das halt, ohne dass da jetzt konkret die Stats und die Werte drin sind und die Regeln, dass man das leiten kann.
Ja, dann ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Oder gibt es noch Neuheiten?
Nee, mir fällt jetzt auch gerade von nichts ein. Wie gesagt, ja. Das Wichtigste ist das Crowdfunding ab Dienstag. Ja, doch, ja, Moment, es kommt für Equinox kommt zur. Das,
Equinox steht. Ja.
Für Equinox kommt ein Abenteuerband raus zur RPC circa.
Ja.
Mit drei Kurzabenteuern, meine ich. Patient Null, die man aber auch als kleine Kampagne zusammenspielen kann. Und danach ist dafür ein Spielleiterschein geplant auch noch.
Das geht weiter. Ist ja quasi von Pro Indie, glaube ich,
gemacht.
Genau, ja. Und ihr seid denn nur der Vertrieb oder druckt das auch? Oder?
Ja, wir drucken das auch. Also wir drucken das und vertreiben das genau das. Also Pro Indie macht das bis dahin, also stellt das fertig und wir übernehmen das dann ab.
Steht also verlagsmäßig voll hinter dem Produkt sozusagen.
Ja, auf jeden Fall. Also wir machen eigentlich nichts, wo wir auch nicht hinterstehen würden.
So. Auf jeden Fall nicht so kompliziert wie bei D&D 5 zum Beispiel.
Achso, dass der deutsche Vertrieb das für einen amerikanischen Verlag, der das deutsche Produkt rausbringt, nur vertreibt, interessantes Konstrukt. Kann sein, dass das sowas auch mal auf uns zukommt, aber im Moment ist das noch nicht so.
Jawohl, ja, dann vielleicht noch als letztes ein Grund, warum man Mutant Year Zero unbedingt spielen sollte, was besonders reizvoll ist.
Ja, lass mich kurz überlegen, was ich davon anführe. also wirklich das Sandboxing-Prinzip, was in einer postapokalyptischen, wofür sich eine postapokalyptische Welt anbietet, weil sie schlicht und ergreifend nicht erkundet ist. Ich darf jetzt natürlich noch nicht zu viel zu der im Grundregelwerk enthaltenen Kampagne verraten, aber die hat einen, sag ich mal, sehr, sehr interessanten Twist, den man sich als Spieler dann auch nicht verderben sollte, indem man sie vorher liest. Ja. Das ist, also das herauszufinden zum Beispiel, halte ich für einen guten Grund, das zu spielen. Was es mit diesen Mutanten eigentlich überhaupt auf sich hat, woher die kommen und wie die entstanden sind und warum die da sind.
Jawohl. Hast du auch noch was so ganz spontan parat dazu?
Nicht konkret tatsächlich. Also wir haben uns ja darum bemüht, das auf Deutsch zu machen, weil ich mir das englische Buch irgendwann mal gekauft habe.
Ja.
Und ich war insgesamt von dem Gesamtpaket und der Mischung irgendwie sehr begeistert und wollte das dann machen, weil das Artwork und die eingängigen Regeln und der Hintergrund, das hat mich insgesamt einfach sehr geflecht, sage ich mal. Und, aber ich könnte jetzt nicht so einen einzelnen Aspekt raussuchen. Es ist einfach nur insgesamt sehr stimmig. Finde ich.
Also ich finde auch, das ist eine sehr runde Sache.
Aber genau.
Da ich jetzt konkret nach einem Grund gefragt wurde, habe ich jetzt den rausgesucht.
Das gibt mir als genug Gründe, kann ich mir vorstellen. Ja, also persönlich vom Anhören muss ich auch sagen, dass das Sandbox-artige und in Regeln gegossene, das fand ich auch sehr gut und das Artwork ist ja tatsächlich sehr ansprechend. Gut, ja, dann wünsche ich euch viel Erfolg für die Crowdfunding-Kampagne. Ich hoffe, ich habe genug Geld gespart. Und ja, dann noch eine gute Heimfahrt in Richtung Köln müsste es sein.
Ja. Ja, vielen Dank.
Danke für das Interview.
Ja, ja, sehr gern. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.